Antwort bist, wie du heute Mittag so schön gesagt hast. Hallo, hallo, herzlich willkommen zum Couchgespräche-Podcast, der Podcast für Menschen, die ihr Leben aus dem Herzen heraus gestalten und leben wollen. Mein Name ist Petra Oleni, ich bin hier deine Gastgeberin, bin Menschenenthusiastin, Mediatorin und Coach. Du findest hier Gespräche mit inspirierenden Menschen, die uns direkt in ihr persönliches Herzwärts unterwegs sein mitnehmen, ebenso ja, Impulse und ganz viel Perspektiven, Buntheit direkt aus meinem Erleben. Ich heiße dich hier ganz warm und herzlich willkommen, freue mich sehr, dass du da bist und wünsche dir jetzt ganz viel Freude beim Lauschen.
Hallo, hallo. Ja, herzlich willkommen zu einer, ja, ich würde mal sagen, heute sehr persönlichen, vielleicht ein bisschen privaten Folge der Couchgespräche. Ich treffe mich mit Tanuka Birgit Lancel in Kochel am See und uns beide verbindet die sehr besondere Freundschaft zu einer unglaublich besonderen Frau, Carmen. Carmen ist 2005 an Brustkrebs gestorben und ja, was Wunderschönes, Tanuka hat einem Wunsch folgend, den Carmen in ihren letzten Wochen hatte, dass sie Qigong üben wollte, hat sie die beiden zu einem Retreat angemeldet und Carmen ist leider vorher verstorben, aber Tanuka ist zu dem Retreat gefahren und arbeitet seitdem als Qigong-Lehrerin. Also sie hat einen ganz lebendigen Samen von Carmen noch in ihrem Alltag. Aber ich plaudere hier schon ganz viel, hör diese sehr intensive Folge mit Tanuka, in der es über größere und kleinere Abschiede auf ihrem Lebensweg geht. Ganz viel Freude damit. So schön, liebe Tanuka, dass ich hier sein darf. Und so schön, dass wir beide heute hier sein dürfen. Du hast dein Leben auch als BWLerin, dein Berufsleben hast du als BWLerin gestartet, als ganz taffe Businessfrau.
Stimmt, ja.
Und dann hat der Weg aber tatsächlich einige Abzweiger genommen, gell? Magst du uns mal reinholen, was so der erste Auslöser war, dass du hinterfragt hast, ob du an der Stelle noch richtig bist?
Es war am Anfang so einfach, ein Leben zu führen, wie einem vorgeführt worden ist, dass es richtig ist. Schule und Gymnasium und Studium und dann habe ich auch Betriebswirtschaft studiert, weil ich mich das andere nicht getraut habe. Und dann gab es zwar die Idee, sollte ich jemals ein blaues Kostümchen tragen und hochhackige Schuhe, dann würde ich sofort aufhören. Ich habe mein Kostümchen getragen, ich hatte mehrere blaue im Schrank und ich hatte höhere Schuhe und nicht aufgehört.
Das teilen wir beide. Das teilen wir.
Und ja, und in dieser Zeit gab es schon so einen ersten Hinweis. Mhm. Meine Mama war schwer an Brustkrebs erkrankt, hat es überlebt, lebte also zu der Zeit noch und konnte mich aber erinnern, wie das so als Siebenjährige war, dass die Eltern etwas hatten, was für sie schwierig war, was sie mit uns nicht so wirklich geteilt haben und ich musste die Große sein. So war das als Kind und dann wurde bei mir auch so ein Knoten entdeckt und dann habe ich mich wenig drum gekümmert und habe nur abgeklärt, dass es nicht tragisch ist und ja, und dann kam die Information von meiner Mutter, dass sie bei einer Frau war, die ihr weiß gesagt hat, wie es denn der Oma so geht und es waren ganz, ganz, ganz viel Tränen. Ihr wurde gesagt, dass das nächste Jahr ein ganz schwieriges Jahr werden würde. Das hat sie mir so erzählt und dann habe ich gedacht, oh Gott, das will nicht ich sein, ich muss mir sofort diesen Knoten da rausnehmen lassen. Habe sofort einen Termin beim Arzt ausgemacht und habe einen schnellen Termin gekriegt. Bin zu meinen Eltern gefahren, habe gesagt, also ich habe die gleiche Thematik wie die Mama vielleicht. Ich möchte nicht, dass sie mich im Krankenhaus besucht. Bei mir muss es anders laufen. Und das haben sie akzeptiert. Es war eine harmlose Geschichte, aber ich hatte ziemlich Angst. Dann war es sozusagen gut und dann kam das nächste Jahr. Und in diesem Jahr starb erst meine Oma und dann starb meine Mama. Sind beide im gleichen Jahr gestorben.
Oh, du warst wie alt?
Da war ich
ganz junge Frau.
Gell? Ja, noch keine 30. Genau, 29 war ich, richtig. Das war dann tatsächlich so, das war so ein richtiger Also das war einfach sehr essentiell, die erste Begegnung so mit dem Tod. Ja. Ich hatte den Tod meines Großvaters, da hatte ich mich gescheut, ihn nochmal zu besuchen. Ich saß auf der Treppe, als er gestürzt ist und wusste, es ist was Tragisches passiert, aber konnte nicht runtergehen, habe mich nur kurz verabschiedet und dann ist er im Krankenhaus verstorben. Und mit meiner Mama war es dann anders. Meine Mama hat dann eine Diagnose bekommen von ein Jahr mit Chemo und ohne Chemo ein halbes Jahr. Und meine Mama hat sich gegen Chemo entschieden und im Endeffekt hat sie es dann 5 Monate noch geschafft, obwohl sie dann trotzdem im letzten Moment nochmal nach einer Chemo gegriffen hat. Aber das hat man gepackt oder weggesteckt oder hat einen Umgang damit gefunden. Aber ich habe festgestellt, Tod macht mir keine Angst. Ich kann da ganz gut sein. Ich kann ganz gut gucken, wie ist das, wenn das Leben so zu Ende geht und wie ist das, was erleben Menschen, wie geht man mit dieser Ungewissheit um, was da kommt?
Du konntest stehen bleiben.
Ich konnte stehen bleiben,
ja. In dem Moment und ganz viel Halt auch geben.
Ja. Und ich war weniger die Tochter dann, sondern vielleicht eine Freundin. So, ich habe meiner Mama die Füße massiert und wenn ich so zurückblicke, kommen so die Bilder wieder hoch. Ja, und dann ist sie gegangen und das Leben ging weiter. Mein Leben ging weiter, es war einfach ganz fein. Man hat sich arrangiert, es ging so drum, wie geht es hier im Haus. Wir waren eine Erbengemeinschaft, es war so, der Vater und seine 2 Töchter lassen sich von nichts aus der Ruhe bringen, sind wie die 3 Musketiere, stehen zusammen. War so meine Idee, dass das gut funktionieren würde und es hat halt doch jeder sein Thema. Und wir haben sicherlich alle nicht so ganz den Tod verarbeitet. Und was das bedeutet, wenn jemand geht, der ganz, ganz wichtig ist, sondern wir waren halt tough. Ne? Mein Vater hat gesagt, also wir weinen nicht. Und ich habe gesagt, doch, ich muss schon weinen. Und dann ging das Leben weiter. Und ich hatte eine sehr, sehr gute Freundin, die Petra und mich eben auch zusammengebracht hat, dass meine geliebte Freundin kam.
Da springt
mir gleich die Stimme ein Stück, weil ich so berührt bin. Carmen hätte vor 2 Tagen Geburtstag gehabt. Wenn ich richtig gerechnet habe, wäre sie 52 geworden.
Nö, 53.
53.
Ich glaube, sie wäre sogar 54 geworden. Aber das nur am Rande.
Genau. Also, Carmen war in mein Leben getreten in Italien, was sehr passend ist, weil Carmen auch Halbitalienerin war. Ja. Wir haben uns zufällig getroffen und wir wissen ja hier, wie wir sitzen, zufällige gibt es nicht. Und wir hatten sehr intensive 7 oder 8 Jahre und es war, glaube ich, so, als hätten wir instinktiv gewusst, dass unsere Zeit kurz ist. So, wir haben viel telefoniert, uns oft getroffen, haben uns
ganz besondere Dinge auch gemacht.
Ja.
Es war immer kreativ, es war außergewöhnlich, es war besonders liebenswert, auch so im Detail, was die eine für die andere arrangiert hat. Ja, es war ein ganz wundervolles Erlebnis.
Ja, und das waren diese Zuckerpuppen-Events, die es dann ausgemacht haben. Ich habe irgendwann zur Carmen gesagt, ich würde gern irgendwas mit dir gemeinsam machen, mich regelmäßig treffen, über irgendwas Wichtiges unterhalten, aber nicht über Klamotten, Kosmetik, Männer, Kochrezepte, sondern irgendwie was so über die Philosophie. Ja. Und Carmen hat gesagt, echt, kriegen wir das hin? Und dann habe ich gesagt, das sehen wir dann schon, ob wir das hinkriegen oder nicht. Und dann sagte sie, ja, ich kenne noch jemanden, der da gut dazu passt. Und so kam dann noch eine
dritte Freundin
dazu. Und wir waren zu dritt und wir haben uns regelmäßig getroffen und wir haben die Philosophiegeschichte aufgearbeitet von ganz den Anfängen bis in die Neuzeit. Und wir haben uns abends getroffen, eine hat gekocht, jede von uns hatte ein Referat vorbereitet über einen Philosophen, weil wir ja da in die Tiefe gehen wollten. Und die eine Freundin hat im Management gearbeitet, ich war in der Bank unterwegs, Carmen war im
Personal,
also wir waren alle taffe Frauen ihrer Zeit in Kostümchen und wichtig. So, dann haben wir uns da unterhalten und schon beim ersten Mal kam Carmen an und hat gesagt, ich habe so einen Hals, ich habe danach gelesen, Platon, Sokrates und überhaupt, der eine hat von der Frau abgekupfert und das kann gar nicht sein und überhaupt, wo sind die Frauen in der ganzen Thematik? Gut, haben wir gesagt, okay, ja, stimmt, ist eigentlich Stimmt, ist eigentlich ein Punkt dran. Also machen wir zwei wichtige Männer, zwei Philosophen, zwei offiziell benannte Philosophen und eine wichtige Frau, weil Philosophinnen wurden ja so nicht genannt damals. Also auch schon da ein Unverhältnis. Aber so haben wir dann weitergemacht. Wir haben die ganze Philosophiegeschichte durchgearbeitet, hatten viele interessante Themen und Fragen und auch als Carmen schwanger war mit ihrer ersten Tochter, gab es immer noch diese Termine und Carmen hat gesagt, das ist echt so wichtig, damit ich einfach auch noch weiß, ich bin nicht nur Mama oder werdende Mutter und Mama, sondern ich bin auch Frau mit Intellekt und ja, und Tiefgang. Also es war richtig schön.
War das, du hast ja vorher gesagt, dass deine Mutter bei einer Weissagerin war und jetzt hier die Philosophie, war das so deine Eingangstüre, das Leben auch so aus anderen Perspektiven dir zu Gemüte zu führen oder einfach die Perspektive immer mal zu wechseln und das Leben auch anders zu betrachten?
Ja, so könnte man das, das hast du schön formuliert. Danke. Und ich glaube, das war schon ganz früh da, springe ich kurz zurück, als ich diesen Knoten in der Brust hatte, war so dieses, was ist es? Da gab es schulmedizinische Herangehensweisen und dann gab es auch, wo könnte es in der Psyche herkommen? Welche Brust ist es? In welchem Teil der Brust ist es? Wie ist es mit Mutter und Tochter? Linke Seite, rechte Seite, Weiblichkeit. Also da kamen diese Themen und da fing der Tiefgang an. Also der Tiefgang fing für mich bewusst an, als ich festgestellt habe, an meinem Körper funktioniert etwas nicht ganz so, wie es wie man sich das vorstellt, weil man hat den ja und der funktioniert. Ne? Und bei jedem kommt irgendwann irgendwas will er mir jetzt sagen und entweder fängt man an zu hören und zu gucken oder man hört nicht hin und es dauert eine Weile, bis man hört. So war das mit dem mich darum kümmern. Also haben mich schon immer Themen, die sich damit beschäftigen, wer oder was bin ich, wo geht das hin, was ist der Mensch, wie stehen wir im Universum, was ist das Universum? Das ist ja auch in der Philosophie dieses, wer ist der Mensch, was ist der Mensch? Also wir sind in unserer Dreiergruppe, haben wir die Philosophen geschafft und dann waren wir mit den Philosophen durch und dann haben wir gesagt, wie geht's weiter? Und dann fingen wir mit den Religionen an, wollten wir anfangen und dann war aber der Moment, dann ist Carmen erkrankt. Ja, es ist gerade so in meinem Kopf, wie viel ich erzähle, was ich alles erzähle, was da alles so wirbelt. Es war auf alle Fälle, dass sie tough gekämpft hat und im Leben bleiben wollte und voller Zuversicht war und alles gemacht hat, was die Ärzte ihr gesagt haben. Und bei Ärzte, da ist dann gleich wieder so, ich kann mich erinnern, sie war zu einem Arzt gegangen, hat gesagt, sie tastet da was. Und der Arzt hat gesagt, ich bin ein Experte, ich habe schon ganz viele solche Fälle gehabt, das ist nichts. Gehen Sie nach Hause, stillen Sie weiter. Und sie stillte weiter und kam nochmal. Dann hat er zu ihr gesagt, dass er sie jetzt überweist. Nach Großhadern. So, also sie hatte das richtige Gespür, dass was nicht stimmt.
Sie wurde nicht ernst genommen.
Sie wurde nicht ernst genommen, genau. So zeitlang habe ich gedacht, ich muss da hingehen und dem Arzt sagen und seine Aufgabe anders erledigen. So.
Hat dann wahrscheinlich am Verlauf gar nicht so furchtbar viel geändert in dem Moment.
Nein. Und wie wir wissen, alles spielt zusammen. Ja. Es gibt Täter und Opfer, Opfer und Täter. Alle bewegen einander weiter.
Ja, genau.
So, und dann kam, wir haben mitgefiebert, wir haben alles getan, was es zu tun gab. Wir haben, wir waren einfach da und dann kam der Anruf, es gibt Lebermetastasen. Schnaufen, nachspüren.
Wenn ich da eingrätschen darf, wenn ich mich an die Zeit an des Hospizaufenthalts erinnere, ist es so eine Zeit, die für mich total friedlich ist. Auch von dem Hospizpersonal immer gesagt wurde, dass sie sowas eigentlich noch nie erlebt haben. In welcher Heiterkeit und Fröhlichkeit, in welcher Dichte Carmen begleitet wurde. Ja, da war so ein ganz, ganz, ganz kraftvolles Netz um sie gebogen. Gell?
Ja.
Und jeder an seinem Platz.
Ja. Ja. Also ich erinnere da den Moment, als ich wollte eigentlich schon lange dem Wunsch folgen, den Mont Saint-Michel, wunderschönen heiligen Ort da an der Küste Frankreichs zu besuchen. Bin dann auch losgefahren und war vorher noch bei Carmen und habe mich verabschiedet, habe ihr den Rücken gestrichen und sie hat gesagt, aber wenn ich anrufe und du kommst zurück, wenn es ist, und dann sage ich, klar, komme ich zurück. Und sie hat gesagt, ja, und ich will, dass du weißt, du kannst auf der Beerdigung alle Farben tragen, die du Farben magst. die du tragen magst, weil ich weiß, dass das zu dir gehört und das möchte ich dann auch so. Und alle anderen können gerne den dunklen Farben folgen, aber fühle dich da frei. Und dann bin ich losgefahren und ich habe richtig getrödelt, aus Deutschland rauszukommen. Hatte dann ein Telefonat an einer bestimmten Stelle mit einer Freundin, der ich das erzählt habe. Und die hat gesagt, kannst du dir das überhaupt verzeihen, wenn du jetzt wegfährst und du bist eventuell nicht rechtzeitig zurück? Und dann habe ich gedacht, ja, stimmt eigentlich. Es passt überhaupt nicht, dass ich jetzt fahre meiner Vision hinterher, sondern hier ist mein Platz, hier will ich auch sein. Und dann habe ich mich ins Auto gesetzt, es hat in Strömen geregnet. Ich bin zurückgefahren und auf der Fahrt hat mich dann ihr Mann angerufen und hat gesagt, du, hier stimmt irgendwas nicht. Carmen kann sich nicht so formulieren, wie sie sich formulieren möchte. Worte passen nicht und komische Aktionen. Und im Nachhinein wussten wir dann, dass zu viel von den Morphium- und Beruhigungstabletten zu viel im Körper waren und all das ausgelöst hatten. Aber ich war da, ich kam an dem Abend, wir konnten jemand anrufen, der uns das erklären konnte, es beruhigte sich. Und ich bin dann da geblieben und in der Woche danach hat Carmen mich angerufen und hat gesagt, bringst du mich bitte auf die Palliativstation. Und dann sind wir losgefahren. Und dann habe ich sie dorthin gebracht und dann ging die Zeit dort los. Und das war, wie du es gesagt hast, es war total friedlich. Mhm. Es war ein wunderbares Zimmer, die Sonne schien rein, vor dem Zimmer ein Holzbalkon. Cool, ja. Und die Leute kamen und gingen und ich war viel Zeit dort und saß halt dann draußen auf dem Holz, habe das tibetische Totenbuch gelesen. Also so Menschen waren da, Carmen hat die Familie nochmal vereint, die italienischen Bekannten, Freunde kamen. Die Familie kam, keine Bekannten, die Familie kam. Mhm. War eine echt besondere Zeit.
Ja. Wie unter so einer Käseglocke, gell? Klar, Carmen hatte zwei kleine Töchter zu der Zeit, ja. Ihr Mann. Also da waren viele Spagate, die gestretcht werden wollten. Ja. Aber es war trotzdem bei ihr vor Ort von so einer Heiterkeit. Mhm. Ganz viel Wärme und Heiterkeit.
Mhm. Eine ganz bestimmte Musik, die dort lief.
Ja, genau.
Lichter, die an waren und Duft versprüht haben.
Ja, es war überhaupt, dass sie mich immer total gut gerochen hat.
Ja.
Ja. Auf alle Fälle, wir haben sie dann verabschiedet.
Wir haben sie verabschiedet
und
wir haben
sie selbstgestalteten Sarg.
Ja.
Die Kinder, ihre Kinder, uns, meine Kinder. Wir haben alle gemeinsam diesen Sarg gestaltet. Ein kunterbunter Holzsarg und haben sie verabschiedet.
Ja. Und jeder hat gemalt auf dem Holzsarg in der Garage ihrer Mutter, die gesagt hat, oh, was das wird, was die Nachbarn sagen. Ja. Und wir haben Sekt getrunken, wir haben italienische Musik gehört, die Kinder haben unten am Boden. Ne? Und am Schluss, als alles angemalt war, haben wir den ganzen Sarg mit einem leuchtenden Blau zwischen dem, was drauf gemalt war, ausgemalt. Und ich habe mir mal vorgestellt, der Sarg musste, weil er an einer bestimmten Stelle in München stand, er musste in die Gemeinde überführt werden, wo dann der Sarg in die Erde kam. Und er musste da über irgendeine bestimmte Stelle, wo man wusste, das muss nochmal aufgemacht werden. Und ich dachte, die Leute, die diese Aufgabe haben, die werden erst den Sarg anschauen. Und dann muss man ja gucken, ob tatsächlich jemand drin liegt. Und wenn sie dann den Deckel runter machen, dann sehen sie eine tote Frau in einem leuchtend roten Kleid. Und wir hatten ihr wichtigen Freundinnen-Schmuck mit reingelegt.
Post. Ganz viel Post.
Ja, und dann habe ich mir vorgestellt, wow, was werden die denken, wenn die den Deckel abmachen? Ja. Mhm. Und so haben wir diesen Sarg dann in die Erde gebracht.
Mhm. Mhm. Du hast es vorher gesagt, deine Geliebte, hast du gesagt?
Meine geliebte Freundin Carmen.
Ich sage immer meine Herzensfreundin Carmen. Mhm. Wie ging es dir danach mit Frauenfreundschaften?
Ja, vorsichtig. Schwierig ist nicht das richtige Wort, vorsichtig und auch dieses mich zeigen mit dem, was ich denke, was ich bin, wie mich die Tiefe des Lebens anzieht, ist manchen Menschen und auch manchen Frauen viel. Und das gilt es dann einfach auszuhalten. Aber jetzt in letzter Zeit gibt es feine Begegnungen, wo ich sage, gute Frauen, die da um mich
sich zeigen,
rum sind, ja, die ich mir auch gewünscht habe. Und auch diese Idee, wir sind Schwestern. Wir sind alles Schwestern und auch verbunden auch mit dieser Erkenntnis, die ich hatte, dass die schlimmste und perfideste Form des Patriarchats ist, wenn die Frauen sich gegenseitig
Neid und Missgunst abwerten,
dann hat das Patriarchat wirklich zugeschlagen, wenn die Hierarchie da durchkommt, wo ich sage, wie kann ich einer Schwester wehtun? Mhm. Wie kann ich einer Schwester etwas neiden? Wie kann ich einer Schwester den Mann ausspannen oder mich da einfinden und einfügen im Wissen, dass es meiner Schwester wehtun wird? Das finde ich...
Ja, also das Spannende ist ja, lass mich nachrechnen, 2005, wir haben bis in 2022, wir haben uns jetzt viele, viele Jahre nicht gesehen. Gell? Ich bin ja ein Mensch, der nicht an Zufälle glaubt, sondern ich glaube daran, dass die Dinge einem zufallen, wenn sie fällig sind. Also ich habe mir da wirklich auch viele Gedanken gemacht, warum das kommt, dass sich unsere Wege jetzt wieder kreuzen, aber bin da auch ganz, ganz fest davon überzeugt, auch wenn sich der Sinn noch nicht ganz entblößt, noch nicht in seiner ganzen Tiefe entblößt, glaube ich, dass es auf alle Fälle sich zeigen wird. Also das auf alle Fälle. Ich würde nachher gerne nochmal auf die Carmen zurückkommen, aber du bist jetzt in der Situation, dass dein Papi dement ist. Mhm. Das heißt, du bist wieder in einer Situation, in der du von einem Menschen auf eine bestimmte Weise Abschied nimmst.
Ja, und das tue ich schon über längere Zeit hinweg. Ich wohnte mit ihm in diesem Haus.
Ja.
Wir haben mit ihm hier gewohnt und dann wurde die Sonderbarkeit seines Verhaltens klar. Er stand dann mitten in der Nacht um 3 mit der gepackten Tennistasche draußen und hat gewartet, dass er abgeholt wird.
Ja.
Und dann war klar, dass da Dinge sich verschieben in seinem Gehirn und damit auch in seinem Verstand. Das konnte zuerst hier zu Hause, konnten wir das begleiten, konnte ich das begleiten. Ich wohne mit meinem Partner hier. Papa hat unten gewohnt, wir haben oben gewohnt. Ich habe immer mitgekriegt, wenn bei ihm unten das Licht anging. Also ich habe es immer mitgekriegt. Ich bin aufgestanden, ich habe versucht, in seine Geschichte mit einzusteigen und ihn quasi wieder ins Bett zu bringen. Also es ging eine ganze Weile hier und dann war ich aber am Ende und dann habe ich Gott sei Dank eine Frau gefunden aus diesem Bereich, die mir gesagt hat, eine Tochter kann ihren Vater, wenn er dement ist, nicht wirklich betreuen und begleiten, weil sich aufgrund der Demenz die Rollen Kind und Eltern umtauschen und das ist für beide nicht sinnvoll. Ne? Wenn ich meinem Vater Anweisungen gebe oder was für ihn tue oder über ihn bestimme, weiß er, dass ich eigentlich seine Tochter bin und ihm das nicht befehligen kann, aber ich weiß, dass ich in dem Fall in die Mutter- oder Elternrolle gehen muss und dafür sorgen muss, dass sein Leben gut läuft und dass er sich nicht wehtut, dass nichts passiert, dass sein Leben geregelt ist.
Vielleicht, wenn es dein Vater auch nicht mehr zuordnen kann, wer du bist dann ab einem gewissen Punkt und nicht weiß, dass du eigentlich die Tochter bist, einfach im Familiensystem verschiebt sich dadurch unglaublich viel. Gell?
Ja.
Also es geht auf Kosten deiner Kraft.
Ja, und ich bin froh, dass ich das gehört habe. Das hat es mir um so viel leichter gemacht, dann zu sagen, okay, dass es nicht friedlich läuft, wenn ich mich hier um ihn kümmere. Das liegt daran, weil unsere Rollen sich verschoben haben und wir das beide wissen und er das nicht will, was man auch verstehen kann. Mhm. Und ich einfach gegen eine Wand laufe, aber das tun muss, was ich muss.
Mhm.
Und dann haben wir Damen aus dem Osten organisiert, die haben das übernommen.
Mhm.
Die waren dann hier im Haus, die haben ihr Bestes gegeben. Ich habe 15 verschiedene Leute kennengelernt. Und 15 verschiedene Persönlichkeiten hier gehabt für 2,5 oder 3 Jahre. Und dann gab es eine Situation, wo klar war, die können das auch nicht mehr stemmen. Und dann hatten wir Glück und er hat einen Platz an einem Ort gekriegt, wo ich ihn damals schon hinbringen wollte, als die Damen aus dem Osten kamen.
Mhm.
Da hatte er sich aber geweigert, in diese Einrichtung zu gehen, in eine Demenz-WG.
Mhm.
Danach haben wir dann die Frauen organisiert. Jetzt waren die Frauen, haben das nicht mehr gestemmt und jetzt war dieser Platz frei und jetzt wusste ich auch, wie ich ihn dahin bringe. Ne? Wir haben ihn darüber gebracht und haben ihm suggeriert, er ist erstmal in der Tagespflege und haben ihm suggeriert, es wäre noch alles im Haus. Ich bin da 4-mal am Tag in den ersten 2 Wochen erschienen, um zu sagen, hallo, ich bin da und alles gut. Und natürlich hat er mitgekriegt, dass irgendwas nicht stimmt, aber er konnte es nicht mehr denken. Und er hat sich da hineingefügt und es wurde aber immer weniger. Jetzt ist er 2,5, werden es dann bald 3 Jahre, dass er dort ist.
Mhm.
Ich konnte noch mit ihm singen, er konnte noch bestimmte Gedichte. Er hat mich immer wieder überrascht. Und im Moment erzähle ich ihm Traumgeschichten über das Tango-Tanzen, was er gerne gemacht hat. Und erzähle ihm, wie er Tango tanzt und wie wir Tango tanzen und welchem tollen Ort es ist und lass Tango-Musik laufen, das ist wie so eine geführte Traumreise und sein Gesicht verändert sich. Also etwas in ihm kann andocken und dann entspannt es sich ein Stück. So ist es, aber er geht auf Raten und er ist jetzt schon in einer komplett anderen Welt und vielleicht geht es ihm da auch gut.
Ja, wissen wir nicht.
Das wissen wir nicht.
Ja, wir haben gerade vorher darüber kurz gesprochen. In meinem persönlichen Umfeld bist du eine der wenigen Frauen, die kinderlos geblieben ist. Mhm. Und wir haben darüber auch kurz nachgedacht, ob das auch eine Form eines Abschieds war.
Ja, und das ist mir im Gespräch, es ist nochmal hochgekommen, dass es ein Abschied ist, den ich jetzt auch nochmal ganz bewusst anerkennen kann. Ich hatte eine Herzthematik, die auch vor 7 Jahren operiert worden ist. Und als es zum ersten Mal aufkam, als ich für einen Moment lang 6 Stunden lang doppelt gesehen habe, kam ich in die Schulmedizinmaschinerie und lag dann bei einem Arzt auf der Liege, der wissen wollte, wer das ist, diese 36-jährige Frau mit diesem Herzen, das so extra Ausschläge hat. Und ich lag da mit nacktem Oberkörper und all die Gerätschaften an mir, und er sagte so: Haben Sie schon Kinder? Und ich sag: Nein. Und er sagt: Wollten Sie welche haben? Und ich sag: Ja, ich habe jetzt gerade eine Woche lang die Pille weggelassen. Ich wollte mal wissen, wie so ein normaler Zyklus ist. Das war mir bisher nicht klar, dass man scheinschwanger ist und dass es nicht sich normal anfühlt. Aber, und dann sagte er: Ja, wenn Sie meine Tochter wären, würde ich Ihnen lebenslang verbieten, schwanger zu werden, ein Kind zu bekommen, ist ein Risiko für Mutter und Kind. Und das war's. Und dann hatte ich noch die Erfahrung, sehen zu dürfen, in einer Frauenklinik, wo ich auf regelmäßige Termine bei einer Therapeutin gewartet habe, konnte ich sehen, dass da immer Frauen von links nach rechts gegangen sind mit einem sehr, sehr traurigen und schwierigen Gesichtsausdruck, so als ob sie irgendwie zur Hinrichtung gehen. Und irgendwann habe ich mal gefragt, was sind das eigentlich für Frauen, die da immer von links nach rechts gehen? Und dann hörte ich, das sind die Frauen, die jetzt in die Fruchtbarkeitssprechstunde gehen und hören, ob das jetzt was geworden ist mit der künstlichen Befruchtung. Und da gab es die Idee, wenn es in meinem Leben, also ich werde nie versuchen, um alles in der Welt die Natur zu überlisten, um ein Kind zu kriegen. Wenn es für mich nicht gegeben ist, dann ist es in Ordnung. Also entweder es geschieht oder es geschieht nicht. Und nachdem ich die Worte des Arztes Jahre später dann gehört habe, der da sagte, ist nicht, oder verbietet er mir, oder würde er mir verbieten, oder würde er mir nahelegen, das nicht zu tun, war das so wie, das ist halt jetzt nicht, das ist so. Ja, und so war es dann auch.
Also, was ich mit Abschied meinte, ob das ein Teil deiner Identität ist, die du vielleicht auf dem Flur in der Klinik oder auch auf der Liege bei dem Arzt dann verabschiedet hast.
Habe ich. Es war eine bewusste Entscheidung. Die mir damals so nicht bewusst war. Und ich weiß aber, dass es in mir insofern weiter wirkt, weil ich einfach wahnsinnig gern mit Kindern bin.
Ja.
So, und eine Zeit lang wollte ich auch mit sterbenden Kindern arbeiten.
Ja.
So, also intensiv wurde das dann.
Ja.
Das ist jetzt nicht mehr im Schwingen, aber ich hatte wirklich eine wunderbare Zeit, als ich hier in der Grundschule eine Zeit lang sein konnte mit den Kindern, wo ich gemerkt habe, das ist mir einfach ganz, ganz, ganz nah.
Was? Ich empfinde dich ja als eine Frau, die sehr mutig ihren Weg verfolgt. Und was glaubst du, ist das Geschenk aus diesen mehrfachen Abschiedserfahrungen auf deinem Lebensweg, dass du heute wie so ein kleines Stückchen Gold in deinen Händen halten kannst und nutzen kannst? Was würdest du darin sehen oder worin besteht das?
Die Abschiede führen da dazu, nicht anzuhaften, also zu wissen, dass ich ganz viel schöne Zeit verbringen kann, Freudezeit, und dass es aber um was Tieferes geht. Ich habe die Möglichkeit gehabt, tiefer zu spüren, noch mehr nachzuspüren, während was ich bin.
Mhm.
Und auch zu wissen, die Freude, die ich im Außen erlebe, ist die Freude, die ich im Innen habe, die sich dann da in diesen Menschen und Begegnungen manifestiert, so wie wir uns jetzt da heute gegenüber sitzen. So, und auch dem Tod anders gegenüberzustehen. Also irgendwie schon von Anfang an da eher neugierig hinzuschauen. Erst mit meiner Mutter, dann mit der Carmen. Und dann, als ich im ambulanten Kinderhospiz für ein Kind da war, da zu gucken und zu schauen, also das ist ein Kind, das hat es überlebt. Und dann aber danach, gleich nach dieser Begleitung von diesem kleinen Jungen, präsentiert bekommen zu haben, dass mein Herz jetzt operiert werden muss und mit meiner eigenen Sterblichkeit konfrontiert worden zu sein. Und ich hab 7 Jahre gebraucht, bis ich mich in die Operation hineinbewegt habe. Und Ich hatte sicherlich Angst, große Angst, und ich habe sie nicht gespürt. Die Angst kam erst nach der OP. Ja, und ich bin ja völlig, in meiner Wahrnehmung völlig gesund ins Krankenhaus gegangen. Ich hatte keine körperlichen Beschwerden, die ich wahrgenommen habe. Keine Luftaussetzer, kein Herzrasen, nichts. Sondern ich bin da in diese OP auch reingerutscht.
Hattest du keine Angst, weil man ja so tough war?
Mann? Nein, weil ich aus welchem Grund auch immer Angst weggepackt hatte. Die war in einer Schachtel. Die war in einer Schachtel und ich bin aus der OP aufgewacht und habe dann festgestellt, ich bin gesund ins Krankenhaus rein, auch nach Großhadern, dort wo Carmen einfach auch gestorben ist. Es war auch so, jetzt gehe ich dahin, es geht gut. Und ich bin gespannt, was passiert, ne, ob ich wiederkomme. Ich bin aufgewacht und dann hat der Körper wehgetan. Und dann gab es dies oder jenes. Und dann war es auch schwierig, den Körper wieder an die Bewegungen zu gewöhnen. Ich hatte so ein enges Korsett an. Es war ein Stück am Brustbein aufgesägt worden. Nicht das ganze Brustbein, aber ein Teil. Und dann kam ich auf Reha. Und in der Reha hatte ich so einen Schwindelanfall. Und das war dann so wie... was passiert? Na, das war so eine Unsicherheit. Und da kam die Angst. Wie geht es, aus dem Leben zu gehen? Gell? Also man könnte das Leben auch so betrachten, dass man sagt, alles führt auf diesen Tod hin. Es ist eine wunderbare Wahnsinnsgelegenheit, die es nur einmal gibt. Genauso wie man nur einmal geboren wird und da ja auch ganz viel erlebt hat, um hierher zu kommen und dann rauszufinden, was mache ich mit diesen Fingern? Wie geht es mit den Augen? Man denkt es nicht so, weil man das noch nicht denken kann, aber es ist ja so, dieser kleine Organismus muss alles irgendwie lernen, tut er ja auch. Und dann ist aber, du bist im Leben, du tust die Dinge, du bist Materie, du tust deine Dinge, vielleicht kriegst du auch noch den Sinn des Lebens mit, deinen Sinn, warum du hier bist, auf was du die Antwort bist, wie du heute Mittag so schön gesagt hast, kannst es dann umsetzen und bist ganz, ganz leidenschaftlich dabei zu sagen, das soll alles gut sein, ich will meine Aufgabe hier gut machen. Das, was ich bin, was zur Welt und zur Evolution ja beiträgt, das will ich so gut, wie es mir möglich ist, hinkriegen. Egal, wie meine Startchancen sind. Bei manchen sind sie goldiger, bei manchen sind sie nicht so goldig, aber Gänseblümchen ist ein Gänseblümchen, ne, und kann an jeder Stelle stehen. So, und dann aber zu wissen, irgendwann kommt dieses Mysterium und dann, wie geht man aus dem Leben? Wie gehen die anderen aus dem Leben? Wie geht loslassen? Wie geht es? Und mit meinem Herz und den Ängsten, die ich hatte, da wurde ich damit konfrontiert oder da kam plötzlich der Satz, wenn du in deinem Leben alles umgesetzt hast, was du wolltest, wenn du zurückschauen kannst und sagen kannst, es war großartig, alles was da war, habe ich versucht hinzukriegen, ich habe mein Leben gelebt, das war lebendig, mit allen Höhen und Tiefen, der ganze Blumenstrauß, nicht nur die Rosen, sondern auch
die Gänseblümchen.
Die Silberdisteln. Die Silberdisteln. Ja, dann kannst du gut gehen, ne? Dann kannst du gut loslassen. Und als ich diesen Satz bekommen habe, da dachte ich, nee, ich kann noch nicht gut loslassen. Da fehlt noch was, da bin ich noch. Wie geht dieser letzte Abschied?
Ja. Auch ganz spannend, was du da gerade sagst, gell? Weil bei deiner Mutter konntest du gut stehen bleiben, bei der Carmen bist du ganz stabil gestanden. Du stehst jetzt bei deinem Vater. Es ist dann tatsächlich bei deiner eigenen Geschichte so gewesen, dass es dich noch stärker einfach in die Erschütterung dann gebracht hat.
Ja.
Weil es noch näher gerutscht ist. Gell?
Ja.
Also wie viel Kraft davor noch da war, die dann in dem Moment plötzlich schwindet.
Ja.
Wir haben, es ist ein bisschen melancholisch, ist es schon, gell?
Aber es war so schön mit der Carmen.
Ja, wollte ich gerade sagen, diese rassige, wunderschöne Frau. Und als sie dann wirklich ihren letzten Atemzug gemacht hat, war in dem Raum, in dem sie war, ja, wurde ein Ritual aufgegriffen. Wann immer es einen schönen Moment gab, wenn jemand besonders toll gekocht hat, wenn besonders leckeres Essen am Tisch stand, wenn irgendwie was besonders liebevoll gestaltet war, hat die Carmen ein Ritual gehabt. Und liebe Tanuka, ich würde das gerne mit dir heute nochmal zum Leben wieder erwecken. Und zwar hat die Carmen immer ein Trullala angestimmt.
Ja.
Und lass uns doch heute zum Abschluss dieser Folge, unserer gemeinsamen Folge, noch ein Trullala singen.
Ja. Und ich will aber vorher noch erzählen, dass sie in der Früh um 7 gestorben ist und dann wurden alle angerufen. Kamen dann und wir standen ums Bett und es waren die italienischen Verwandten da und Familie und wer halt um sie dann rumstand und wir haben einen Schnaps getrunken, wie ich das aus Bayern kenne, und die Italiener kannten das auch. Und dann, ich weiß nicht, ging es darum, stimmen wir ein Lied an, und dann kam dieses, weiß nicht von wem es kam, dass wir das singen. Und das singen wir jetzt.
Ja, ich würde gern deinen Ton als Vorlage nehmen.
Wir singen dir ein Trullala, Trullala, Trullala. Wir singen dir ein Trullala, Trullala.
So, das ist mal eine ganz besondere Verabschiedung. Danke dir, Tanuka.
Oh, danke dir, liebe Petra. Für
diese berührende Begegnung. Und ich danke dir fürs Lauschen dieser sicherlich eher stilleren Geschichte heute. Aber das sind die ganz tiefen vielleicht. Hab eine wunderschöne Woche. Fühl dich warm umarmt, warm umärmelt. Und so schön, dass es dich gibt. Herzlichst, deine Petra.